Mit einer der spannendsten Geschichten steht in der Bibel gleich am Anfang drin. Und zwar geht es da so unvermittelt los und das finde ich schon immer etwas Faszinierendes, nachdem dann nämlich so die Urgeschichte vorbei ist. Also so der ganze Vorbau von der Bibel, wo auch ein Stück weit erklärt wird, wo kommt das alles her, wie ging das alles zu mit dieser Welt, mit dieser Schöpfung, woher kommt das Böse? Nee, wird nicht erklärt, aber es wird festgestellt, dass es da ist. Kommt die Geschichte von Abraham. Die fasziniert mich eigentlich jedes Mal. Und ist klar, wenn man so an das Thema denkt, neues Land, Aufbruch in ein neues Land. Es war übrigens nicht nur, weil ich jetzt da, ich gehe ja gar nicht in ein neues Land. Ich bleibe ja diesem Land doch arg treu. Habe ja manchmal schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt nicht Ruf habe, weit fort in die Mission oder sonst irgendwohin, sondern es geht nur zum AMD, zum Amt für missionarische Dienste da in Karlsruhe. Also so wahnsinnig ist das nicht, gell? Aber trotzdem, so wenn man das auch in der Geschichte immer wieder gehört, geht es um Aufbruch, geht es um dieses Wagnis, auch um den Mut, den Weg zu finden in ein neues Land, in neue Gegebenheiten. Dorothee hat es vorher angekündigt und vielleicht ist es auch nur, jetzt breche ich es mal ganz arg runter, vielleicht ist es auch nur, für die Frau eher Thema, dass man sich morgens nicht mehr so schwer tut mit der Entscheidung vor dem Kleiderschrank, sondern ganz neues Land betritt und das in die Hand nimmt, so wie die Männer, was einem entgegenfällt und das dann anzieht. So könnte es ja auch einmal sein. Aber wenn man so neues Land so bedenkt, dann fällt mir zumindest eben diese Geschichte ein von Abraham. Und das hat mich schon immer fasziniert, dass Abraham im Gegensatz von Mose, wenn man Moses Berufungsgeschichte liest oder so Moses Beginn der Geschichte mit Gott, da merkt man über 3 oder 4 Kapitel, da redet die miteinander, kämpfen fast miteinander. Mose fragt, wie soll das gehen? Gott erklärt es ihm und Mose hat wieder eine andere Ausrede und Gott erklärt es ihm nochmal und dann fragt Mose, ja, und wenn sie fragen, wer du bist, wer soll ich denn sagen? Sagt Gott auch nur das, wer ich? Ich werde sein, der ich sein werde, ich bin, der ich bin und. Bei Abraham ist das ganz anders. Abraham, da heißt, brauchen wir eigentlich nur die ersten 4 Vers lesen, da heißt 1. Mose 12, 1, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ende Vers 3. Vers 4. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte und Lot zog mit ihm. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Das finde ich faszinierend. Gott sagt zu Abraham, geh. Der nächste Vers, da zog Abraham aus. Kein Satz über, aber wie soll das gehen oder sonst irgendetwas, wie später mit Moses, sondern sofort. Am nächsten, also unmittelbar danach, da zog Abraham aus. Zack, so schnell geht es bei ihm. Und das finde ich faszinierend. Das hat mich schon immer herausgefordert, dass ein Mensch praktisch so der Verstand, sage ich jetzt mal, ausschaltet und dann losgeht. Überhaupt, woher hat er Gott gekannt? Und wie geht es dazu? Wie hat er das gemerkt, dass jetzt Gott zu ihm spricht? Das sind alles Fragen, die so gar nicht beantwortet wären, sondern schlicht und ergreifend nur das, da geht ein Ruf, da geht ein Wort an Abraham und der lässt alles stehen und liegen und geht los. Das fasziniert mich. Dieses Vertrauen, was dieser Abraham auch hat, ohne lang zu recherchieren, ohne lang zu überlegen, sondern er geht los und folgt. Und ich finde das nicht nur faszinierend, sondern ich finde es auch schon ein großes Vorbild auch für uns oft heute, wo ich oft den Eindruck habe, wir überlegen so lang und kommen nicht zu einer Entscheidung und bleiben deshalb stehen. Und Stillstand ist Rückschritt, weil alle anderen weiterlaufen. Anstatt wie so ein Abraham auch diesen Mut zu haben, heute, denke ich, wo wir so viel wissen, wo wir diese ganze Geschichte Gottes mit den Menschen kennen, all das, was er getan hat, wie er sich gezeigt hat, wie er sich geoffenbart hat, all diese Verheißungen, wo wir auch merken, da kannst du dich doch drauf verlassen. Und wir sitzen da und warten oft ab. Wie viele Gespräche habe ich geführt, wo mir Leute sagen, weißt du, bevor ich etwas Falsches mache, was vielleicht Gott gar nicht will, mache ich lieber nichts. Und ich sage dann immer, das ist eigentlich falsch. Geh los. Geh los im Vertrauen auf Gott. Geh los, weil du auch eine ganze Gemeinde hinter dir hast. Geh los, weil doch du auch schon Erfahrungen gemacht hast im Glauben, dass es gelingen kann. Warum um alles in der Welt bleibst du stehen? Und ich meine, es mangelt uns da ein bisschen an Mut. Auch manchmal denke ich, auch ist es ein bisschen ein komisches Gottesbild, was wir da manchmal auch mit uns rumschleppen. Was ist das eigentlich für ein Gottesbild, was du da hast? Ist das ein Gott, der alles dir ganz genau vorgibt? Oder ist Gott vielleicht nicht doch viel größer und zu dir sagt, Mensch, du bist mein Ebenbild, du bist ein bisschen weniger wie ich selber. Ich habe dir einen Verstand gegeben, ich habe dir Kraft gegeben, ich habe dir alles gegeben. Steh hin, steh auf, geh los. André Gide, das ist gerade so eine Postkarte, die an meinem Regal hängt, hat gesagt, das war so ein französischer Schriftsteller, so viel weiß ich nicht über diesen Kerl da, hat ein bisschen komische Biografie, was ich da gelesen habe in Wikipedia, aber man muss ja Wikipedia nicht immer alles glauben. Also ist ein bisschen eine komische Figur, aber was er gesagt hat, diesen einen Satz, den finde ich doch toll, der sagt, man entdeckt keine neuen Erdteile, wenn man nicht den Mut hat, alte Küsten aus den Augen zu verlieren. So wie dieser Abraham. Losgehen. Auch gehört der Mut dazu, gell? Auch ohne die Absicherung. Und die Erfahrung zu machen, eben wie dieser Abraham auch, neues Land zu entdecken. Die Erfahrung zu machen, dass Gott da dabei ist. In dieser ganzen Geschichte, wir haben es ja im letzten Gottesdienst auch da davon gehört, dass Jesus und Petrus den Weg miteinander gehen. Und Jesus zu Petrus sagt, guck du auf dich, ich komme mit dir durch. Und eigentlich, egal wo du hingehst, ich komme mit dir durch. Du brauchst keine Angst haben. So ein Vers, der mich schon seit langem begleitet, ist so ein Wunsch von einem, der sagt, ich sagte zu dem Engel, der an der Tür des neuen Jahres stand, gib mir ein Licht, dass ich sicher in das Unbekannte schreiten möge. Und der Engel antwortete, geh hinaus in die Dunkelheit und leg deine Hand in Gottes Hand. Das wird für dich besser sein als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg. Das wünsche ich mir, dass wir dieses Vertrauen zu Gott haben können oder dass wir das Vertrauen, das er uns Gott entgegenbringt, da nicht enttäuschen, sondern sagen, stimmt, ich kann doch mit dir an deiner Hand, kann ich doch durch das Leben gehen, können mir doch Dinge gelingen, wie aus so Projekten aus dem Boden stampfen. Ich finde es faszinierend, dass man das wagt, heute so ein Projekt aus dem Boden zu stampfen. Etwas Neues, etwas noch nicht Dagewesenes. Offener Vollzug mit Häftlingen, mit Streiflingen, die man ja vorher wirklich also nur noch eingesperrt hat und hinter Schloss und Riegel und gemeint hat, das würde die dann schon zur Vernunft bringen, wenn die da hinter Schloss und Gitter sitzen. Aber sich mit Menschen auf den Weg zu machen und zu sagen, guck mal, du kannst lernen. Du kannst, auch wenn du eine furchtbare Familiengeschichte gehabt hast, du kannst es lernen. Das ist der Mensch. So hoch ist er von Gott geadelt, dass er sagt, es gibt Veränderungen. Das ist ja gerade Evangelium, dass es einen Neuanfang gibt. Dass nicht immer alles beim Alten bleiben muss. Sondern, dass man sagen kann, okay, und wenn ich der größte Mist gebaut habe in meinem Leben, es gibt, in Gottes Namen, es gibt einen Neuanfang. Und da frage ich mich, warum, dass wir da diesem Wort Gottes oftmals auch nicht mehr zutrauen. Auch wenn wir nicht wissen, wie es ausgeht. Mich hat heute Morgen fasziniert, da war im Radio SWR oder SDR1 oder irgend sowas, also von den Zweiter war das, da ist immer so ein Mensch da morgens von 10 bis 12 und der ist der interviewt worden und das war irgend so ein Astronaut. Auf dem Bau hört man das auch oft da, gell? Und dann hat er da erzählt von dieser Mondlandung, die ist ja jetzt 40 Jahre her, wie er das so mitgekriegt hat. Also er war nicht da dabei, er war auch nicht der Zweite, der da diesen Mond betreten hat, sondern ich weiß nicht, wo der war. Auf jeden Fall hat er gesagt, der kennt sich da aus, hat da irgend so einen Lehrstuhl da inne, den Namen habe ich vergessen. Aber der hat gesagt, es war schon ein ergreifender Moment damals, eben jetzt vor 40 Jahren, weil es hat ja niemand gewusst, wie geht es aus. Auch der Reporter, der das moderiert hat, da in dem Radio dann übersetzt hat, der hat nur ein paar Bilder gehabt. Eigentlich gar nicht so sehr viel. Und er hat gesagt, es gab keinen Plan B, als die da drüber gelandet sind. Wenn die nämlich wegfliegen können hätte von diesem Mond, da hat Nixon hat schon die Beerdigungsrede in der Schublade gehabt. Die Presseerklärung war schon geschrieben, was Amerika sagt, wenn dieses Unternehmen schief geht. Und ich habe dann gedacht so, das passt eigentlich ganz genau dahin. So ein Vertrauer wie solche Männer, die da auf den Mond fliegen, die sagen, wir möchten da neues Land betreten. So ein Vertrauen wünschte ich mir, dass wir auch an den Tag legen. Auch zu Gott an den Tag legen. Dass wir neues Land einnehmen. Okay, wir müssen nicht alle zum Mond fliegen oder zum Mars oder sonst etwas machen. Aber ich denke, man kann das ja ganz gut runterbrechen auf unser ganz persönliches Leben. Wie sieht denn das aus, wenn ich solche Entscheidungen zu treffen habe? Die großen und die ganz kleinen. Wenn man gekündigt worden ist oder wenn man eine neue Stelle sucht, wenn man eine Freundschaft beginnt oder wenn eine Beziehung zu Ende gegangen ist. Wie sieht es aus, so in deinem Leben? Wie triffst du dann Entscheidungen? Wie gehst du auf neues Land zu? Gehst du im Vertrauen auf Gott? Oder lässt du dich da leben? Jesus hat mal gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Was wollte ich lieber, das brennte es schon? Mein zweiter Gedanke. Wie oft sitze mir in unseren manchmal frommen Gemeinden, frommen Kreisen, frommen CVMs und vergesse die draußen sind. Weil wir Angst haben, auch dort neues Land zu betreten. Jesus hat uns gerufen in die Nachfolge und nicht, und das ist mir eigentlich ganz arg wichtig, nicht in so ein braves Bürgertum. Ich denke, wir müssen da oftmals aufpassen, dass wir nicht Christ sein mit Bürgertum oder mit Spießigkeit, mit Bravsein gleichsetzen. Ich kenne jemanden, sobald man da etwas vorgeschlagen hat und so weiter, da war es ihm immer ganz arg wichtig, dass nichts passiert. Mich hat es immer schier verrissen, weil ich ja wollte, dass was passiert. Konfirmander freut sich, ja, aber da darf nichts passieren. Natürlich wünsche ich mir nicht, dass da die Köpfe rollen, aber ich möchte doch wenigstens erleben oder junge Menschen auch mitgeben, Konfirmander damals, dass das nichts Langweiliges ist im Glauben, sondern dass da einem die Welt offen steht, dass man nach vorne gehen kann, dass man das Leben leben kann und dass man auch das Leben genießen kann. Und bei uns ist oftmals so vieles so wohltemperiert. Und ich habe heute noch diesen, das habe ich damals leider nicht geschafft, als ich noch in der Firma war, als unser Punker reinkam. Das war ein Aufschrei an diesem Tag, als der die Werkstatt betreten hat. Die Haare, also so richtig so wusch im Hero, ganz arg hochgestellt, also so richtige Stacheln aus da, ne? Das war, der hat wenigstens nur Haare gehabt, gell? Aber so, also das war richtig brutal, ne? Und augenblicklich, das war morgens um 7, Montagmorgens, der kommt da rein, zur Stechuhr, zack. Und augenblicklich haben alle anderen auch die Haare gestellt. Die sind da nicht zu Punk geworden, aber die sind richtig wüst geworden. Und ich habe gedacht, warum schaffe mir das nicht, auch solche Menschen in unserer Gemeinde zu haben? Ich knabber da heute noch, muss ich ehrlich sagen, ich knabber da heute noch ein bisschen rum, warum das damals mit ihm nicht gelungen ist. Ich habe ihn dann auch mitgenommen, auch in unsere Kreise, auch in den Jugendkreis. Und er hat irgendwann gesagt, die gucken mich alle so komisch an. Ich mag da nämlich hin. Man kann es ja verstehen. Aber Schaffen wir das da vielleicht auch da, neues Land zu betreten, dass wir, dass wir die Punker in ihrem Punker-Dasein ernst nehmen, genauso wie wir die Banker in ihrem Banker-Dasein ernst nehmen. Beide haben Platz. Und das hat Gemeinde Jesu Christi eigentlich immer ausgezeichnet, dass da ganz früher, Korintherbrief, dass der Sklave neben dem Reiche saß und dass die miteinander Gottesdienst gefeiert haben. Ich wünsche mir so sehr, dass wir auch dort neues Land wieder betreten, dass wir die Botschaft eben nicht hinter vorhalten, sondern dass wir mit dieser Botschaft weitergehen, raus ins Land und einladen, Christ zu werden. Und auch für uns selber, denke ich, ist es manchmal wichtig, dass wir auch in unserem Glauben immer wieder neues Land betreten, dass unser Glaube erwachsen wird und dass unser Glaube auch reifen kann. Klar, nicht so, dass man sagt, naja, Hauptsache irgendetwas Neues. Und jetzt hat so das Christentum, jetzt hat es, das war jetzt nicht schlecht und so weiter. Da habe ich mir verschiedene Sachen angeschaut. Da habe ich mir die Freikirche angeschaut, da habe ich mir die evangelische Landeskirche angeschaut. Ich war in der katholischen Landeskirche. Und jetzt gucke ich mal zum Bhagwan oder gucke ich mal so. Das ging mir da ein bisschen zu weit. Gell? Da würde ich schon an unsere Grundsätze auch festhalten, an den Grundsätzen von der Reformation, die sagt, prüft es, denn es geht allein gilt die Schrift, allein die Gnade, allein der Glaube und allein Jesus Christus. Diese vier Solas der Reformation wünsche mir, dass wir da auch im Blick behalten. Und dann aber fröhlich auch in unserem Glaube ganz neue Erfahrungen machen. Dass wir dem Wort Gottes wieder Neues zutrauen können. Es hat bei mir da, das war jetzt, ich habe das vorher nochmal nachgerechnet, das muss ungefähr vor 19 Jahren, 18, 19 Jahren, muss das her gewesen sein, da hat's bei mir mal den Schalter umgelegt. Also regelrecht umgelegt. Ich habe das schon als erzählt, dass ich da, ich war damals eine Woche fasten und eine Woche schweigen. Also war keine zwei Wochen, sondern das war eine, das war beides zusammen. Und das war für mich faszinierend zu erleben, was dort passiert ist. Vielleicht ganz kurz, warte mal, jetzt habe ich da irgendwo ein Ding. Ganz kurz, es war so ungefähr.
Achtung.
Ich will schimpfen, aber das ist jetzt egal. Ich habe ja gerade eben gesagt, dass da manche so Christsein auch mit dem gleichsetzen, dass sie sagen, es muss alles zur Ruhe kommen, es muss alles auch in geordnete Verhältnisse ablaufen, es muss alles so ein bisschen auch wohl temperiert sein. Und damals, eben in dieser Woche Fasten, da war es dann so, dass ich bis dort noch eigentlich auch so Christsein verstanden habe. Zur Ruhe kommen, auch gelassen zu sein, Friede zu finden. Aber ich meine heute, das war damals, das stimmt ja auch, im Christsein gibt ja das alles, ne? Aber es ist ein Unterschied, ob ich praktisch das, was in mir drin ist, was ich auch mit mir rumschleife, ob ich das praktisch setzen lasse und je länger, dass ich warte und je mehr, dass da irgendwie Ruhe reinkommt, desto mehr setzt sich ab und oben wird das Wasser wieder klarer. Ich glaube, wenn man noch eine Weile, da ein bisschen zu spät macht, wenn man noch eine Weile wartet, dann würde das auch von uns weiß werden, dieses Wasser. Und man könnte auch wieder genießen. Und wenn man lange genug wartet, dann ist auch ein Mensch, was weiß ich, der vielleicht früher mal vorbeigegangen war, ist ja dann auch ein Stück weit wieder genießbar. Aber was bei mir damals passiert ist, eben in diesem Kloster, in dieser Woche Fasten und in dieser Woche Schweigen, war das, dass ich gefühlt habe, eben wie so ein Glas. Und, aber es blieb da nicht ruhig, sondern irgendjemand, weiß der Geil, gell? Der hat da drin gerührt. So, und dann ist dieses, alles, was sich da so schön abgesetzt hat, was unter war, was überhaupt nicht mehr da war, und wo ich dann auch plötzlich genießbar war, das ist wieder richtig aufgerührt worden. Ich kann euch sagen, dass die Geschichte rauskommen, von denen, also die haben gar nicht gewusst, dass ich das gemacht habe. Ich meinte, ich hätte das verbessert. Und in dieser Woche ist das wirklich passiert, durch die Stimme, das ist wie, dass da einer rumgürtet. Und der ganze Müll von früher, der ist alles wieder hochgekommen. Und dort, eben auch diese neue Erfahrung, eben auch im Glauben,
dass es dann darauf ankommt, es da setzen zu lassen, sondern dass wir das, jetzt sage ich ein altes Wort, das gibt es bei uns in der evangelischen Kirche, in der Schwangere, sondern dass man da zur Beichte geht und einem anderen auch sein Misch anvertraut. Ihm sagt, erzählt und der im Namen Jesu Christi uns freispricht, mich freisprochen. Und da ist dann sozusagen das passiert, nicht, dass das da wieder ruhig war ist und sich wieder absetzt hat, sondern, jetzt ist immer das, sondern dass der neue Satz dazu reinkommen ist. Und dass der ganze Mensch. So, also, so verstehe ich Heiligen Geist und so verstehe ich neues Leben in Christus. Dass der Müll eben nicht in einem drin ist, sich nicht setzen lassen muss, sondern dass der rausgespült wird, dass Leben reinkommt, dass der Heilige Geist mit seiner ganzen Kraft da reinkommt und sagt, das, was vorher war, das hat keine Kraft mehr über dich. Es ist vorbei, es ist vergessen. Es ist nicht mal nur vergessen, sondern es ist weg. Der Scheiß ist weg. Das ist für mich. Es geht. Das ist für mich Beichte und das ist für mich so auch diese neue Glaubenserfahrung, die wir in unserem Glaube machen dürfen. Und seither kann ich diesen Zusagen Gottes, auch ganz anders trauen. Kann ich glauben, dass wenn er sagt, ich bin bei dir, dann ist er bei mir. Und wenn es mir dann dreckig geht, dann ist doch das sein Problem. Ist ja gar nicht meins. Das sehen ja auch die anderen, wenn es mir dreckig geht. Ist doch sein Problem. Aber ich persönlich, ich traue diesen Zusagen Gottes. Und zur Not lasse ich mir das von jemand anders zusagen. Heißt so in diesem Vers. Und wenn uns unser Herz verdammt, so ist Gott doch größer. Gott ist größer als dein Herz. Und vielleicht ist es einfach auch daran, da neues Land zu betreten und zu überlegen und vielleicht auch mal zu sagen, auch diesen Groll, den man Gott gegenüber auch mitschleift, einmal zum Ausdruck zu bringen und zu sagen. Ich mache ja gerade mit so einer Gruppe von jungen Erwachsenen das Atelier Leben mit. Und in meiner Kleingruppe habe ich dann gefragt, hast du eigentlich schon mal Gott vergeben? Wie Gott vergeben? Der vergibt doch mir. Ja, habe ich gesagt, und du? Hast du es ihm eigentlich auch schon mal vergeben, dass du diesen Groll, den du mit dir rumschleifst, dass du den beim Namen nennst und Gott sagst, da bin ich eigentlich enttäuscht, du hättest doch eigentlich eingreifen können, hättest doch machen können, bist doch allmächtig. Kannst du es oder kannst du es nicht? Warum hast du denn damals nicht eingegriffen, als diese Beziehung da auseinandergegangen ist? Warum hast du denn dieser junge Frau diesen Kerl da gezeigt auf dieser Busfahrt? Warum hat die sich in den verliebt? Das ist doch ein Scheiß, Gott. Ich vertraue da und dann rennt die mit einem anderen davon. Was ist das denn? Hast du mal Gott dann verziehen und hast gesagt, du, auch das, dass du damals einen Eingriff hast, Gott, auch ich verzeih dir. Versuch das mal mit deiner Geschichte, die du so rumschleifst oder mit deinem Groll Gott gegenüber. Versuch das mal. Bring das mal zum Ausdruck und sag ihm das. Und wenn du kannst, dann sag ihm auch, dass du ihm da verzeihst. Dass du merkst, ich bin Handelnder. Und ich bin nicht nur Opfer, sondern ich handle. Und ich möchte rauskommen eben aus dieser Opferrolle. Neues Land zu betreten, das bringt immer auch mit sich, dass man auch auf sich selber aufpasst. Hab Acht auf dich selber. Und schaff dir einen Schutzraum. Ich finde es faszinierend, dass Jesus uns dieses Gleichnis von diesen Jungfrauen mit dem Öl erzählt. Ich habe schon viel dazu gehört, was dieses Öl alles sein soll. Das Beste, was ich da dazu gehört habe, ist, dass der gesagt hat, weißt du, dieses Öl, das ist für mich wie mein Glaube. Diese 5 kluge Jungfrauen, die passen auf ihren Glaube. Die passen auf sich selber, was sie sich wirklich zumuten können. Und die verschwenden das nicht auch an jemand anders. Die teilen nämlich nicht. Die wissen nämlich sehr wohl, diese kluge Jungfrau, wenn sie teilen, dann reicht's nicht für alle. Und für mich ist das auch so eine Zusage von Gott, der zu mir sagt, pass auf dich selber. Du musst dich nicht dafür andere verzehren. Du musst dir da nicht der Arsch aufreißen und die andere in den Himmel neibuxieren. Das musst du alles gar nicht. Sondern pass du auf deine Frömmigkeit. Was nützt's, wenn die ganze Welt gewinnst und du Schaden an deiner Seele nimmst? Nämlich gar nichts. Also pass auf dich selber. Jesus selber lädt uns da dazu ein, aufzupassen. Uns das auch bewusst zu machen. Das stimmt. Wenn so ein Lebensabschnitt oder wenn ein Weg zu Ende geht, habe ich jetzt gelernt, wenn ein Weg zu Ende geht, dann, warte mal, wo steht er? Verändere dich und dann geh weiter. Ich kenne mich in der Physik nicht so arg gut aus. Aber es sei dieses, wer kennt sich in Physik gut aus, dieses eulische Prinzip, kennt ihr das? Wer ist denn der Physiker unter uns? Bist du das?
Weißt du, sag los. Also, ich weiß es nicht, aber ich kann euch Folgendes dazu sagen.
Okay, machen wir das von der Physik wieder weg. Das ist es so, habe ich als Zivildienstleistender, habe ich das gern gemacht. Da haben wir auch massig Tische decken müssen und immer Teller neu legen. Und die sind immer wahnsinnig geworden, wenn ich Teller decken musste, denn ich habe das immer so gemacht. Und das Geilste war, wenn 12 Tische, wenn da überall so Teller drauf klippern, gell? Und so eine ganze Speisesaal voll. Also, und jetzt pass auf, bei diesem Prinzip geht es so, wenn man diesen Teller anguckt, der ist am Anfang noch relativ ruhig. Und so zieht er mal da und so leben wir da. Aber jetzt am Ende geht es immer schneller. Und wenn ein Weg zu Ende geht, dann ist das, merke ich gerade jetzt auch, da geht es immer schneller. Und da ist es manchmal so, wie wenn man meint, jetzt muss man da nur alles geschafft haben. Und Gott sagt, okay, und wenn das dann vorbei ist, dann sei ganz ruhig, überleg dir, was als nächstes dran ist, und dann geh weiter. Schieb diese Pause auch ein. Und ich merke, das tut mir gut, auch wenn ich, nicht nur jetzt am Ende von dem Dienst beim CVDM, so, wenn ich an so verschiedene Lebensphasen oder Abschnitte denke, wo es Veränderungen gab in meinem Leben. Wo ein Weg zu Ende ging und ein neuer angefangen hat. Das muss nicht einmal unbedingt ein Dienststellenwechsel sein oder der Auszug von daheim oder Beginn von der Schule, sondern das können auch Kleinigkeiten sein. Manchmal tut es auch gut, während dem Tag einfach anzuhalten und zu sagen, okay, die Aufgabe, die ist jetzt vorbei. Durchschnaufen, verändern, überlegen, wie geht's weiter und dann weitergehen. Es gehört dazu, und ich weiß es auch von vielen Berichte von Leuten, die sagen, es ist so wahnsinnig viel. Und ich möchte sagen, das ist okay so. Und es darf auch sein. Aber wenn der Abschnitt, wo du jetzt gerade drin bist, wenn der vorbei ist, dann mach Pause, verändere dich, konzentriere dich, heißt es, oder überleg, halt kurz inne und dann geh weiter. Überleg, was will ich beibehalten und was will ich anders machen. Und zwar konkret, nicht nur so, das auf gar keinen Fall mehr, sondern ganz konkret. Ich möchte nicht mehr, Punkt, 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 sondern Punkt, Punkt, Punkt. Ich möchte nimmer in einer Besprechung, die von morgens bis abends, von morgens um 8 bis abends um 4 Mainzwege geht, durchschaffe, sondern ich möchte in der Pause wirklich Pause haben. Und dann geh weiter. Das sind so Kleinigkeiten, denke ich, die uns das Leben erleichtern, das Leben ermöglichen. So möchte ich es einmal sagen. Zusammenfassend, ein neuer Weg, ein neues Land in Angriff zu nehmen, ist eine spannende, ist eine mutige Sache, aber ich denke, wir können es an Gottes Hand ganz getrost gehen, weil er dabei ist, weil er treu ist und weil er gut ist. Und deshalb möchte ich jetzt auch, jetzt kommt wieder so ein weiteres Lied, das ist ein Lied, das mich schon fast seit meinem Christsein begleitet, aber zumindest die ganze Zeit, seitdem, dass ich im Dienst bin. Schon auf der Missionsschule hat es angefangen.
Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Das ist auch mein Beerdigungslied, das haben wir im Testament eingeschrieben. Das möchte ich, dass wir das singen an meiner Beerdigung. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Da steckt so viel drin. Und ich habe gefunden, ich kenne gerade kein neueres Lied, wo so viel Aussage hat wie das. Und deshalb hilft mir jetzt auch die Marie-Louise, am Klavier das zu begleiten. Und kennt ihr das? Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Es können ganz wenige, weil es ein uraltes Lied ist. Aber es ist gut. Wer kann es? Bitte. Okay. Da-dum-da-dum. Dann singe mir der erste vor und dann der erste nochmal, okay? Und dann achtet ihr vielleicht auch ein bisschen auf den Text. Also der erste vor und dann der erste nochmal. Und dann bis keine Folie mehr kommt. Also. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Wir dürfen ihn in Demut Vater nennen. Wenn wir nur treu auf seinen Wegen gehen, so sehen wir ihn vor zarter Liebe brennen. Dies Wort gibt uns im Kampfe Kraft und Mut. Der Herr ist gut. Also nochmal das und richtig kräftig. Und flott. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Wir dürfen ihn in Demut Vater nennen. Wenn wir nur treu auf seinen Wegen gehen, so sehen wir ihn vor zarter Liebe brennen. Dies Wort gibt uns im Kampfe Kraft und Mut. Der Herr ist gut. Der Herr ist gut und teilt sich willig mit. Sein Wesen ist ein Brunnen guter Gaben. Er geht uns nach und fragt bei jedem Schritt, ob wir nicht was von ihm zu bitten haben. Wo ist dein Herr, der so mit Knechten tut? Der Herr ist gut. Der Herr ist gut, wer dies im Glauben schmeckt, wird nimmer mehr aus seinen Diensten gehen. Hier wird erst recht, was Freiheit sei, entdeckt. Hier kann der Geist im rechten Adel stehen. Nichts ist umsonst, was hier der Glaube tut. Der Herr ist gut. Der Herr ist gut und sieht ihn Gnaden an. Den armen Dienst der Knechte, die ihn lieben. Er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Kein kühler Trunk ist unvergolten blieben. Er gibt dafür die ganze Segensflut. Der Herr ist gut. Der Herr ist gut, fallt nieder vor den Thron. Wir sind zum Segen herzlich eingeladen. Lobt unserm Gott, lobt seinen lieben Sohn. Lobt seinen Heiligen Geist, den Geist der Gnade. Lobt ihn für alles, was er ist und tut. Der Herr ist gut. Ich danke dir, dass ihr dieses Lied mitgesungen habt. Und vielleicht nehmt ihr ein bisschen etwas von dem mit, was in diesem Lied doch auch zum Ausdruck kommt. Warum trauen wir Gott oft so wenig zu? Er hat gesagt, er sorgt für uns. Und wenn wir neues Land betreten, So dürfen wir auch diese Erfahrung machen, auch wie der Abraham, bei dem es auch nicht immer glatt lief. Der hat ja auch manchen Bockmist noch gemacht. Aber Gott war da dabei und hat gesagt, ich komme mit dir zum Ziel. Nicht der Abraham ist mit Gott zum Ziel gekommen, sondern Gott kommt mit dir und mit mir zum Ziel. Und das ist sein Ding. Amen.